SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, der seit vielen Jahren als Filmjournalist unterwegs ist, der viele Filmbücher geschrieben hat und der Experte möglicherweise für Bond-Filme in Deutschland ist. Guten Morgen und herzlich willkommen, Siegfried Tesche.
Schönen guten Morgen, Herr Heim, ich grüße Sie. Danke für die Einladung.
Wann und wo haben Sie den neuen Bond gesehen?
Am letzten Dienstag bei der Welturaufführung in London. Ich habe mit vielen Mühen eine Karte erstanden und habe den Film dort gesehen und durfte dann auch im Anschluss darüber berichten und habe mir die Nacht um die Ohren geschlagen und habe für verschiedene Medien geschrieben und am nächsten Morgen eben auch meine Eindrücke Sendern mitgeteilt.
Wie war die Veranstaltung insgesamt?
Sehr gelungen, professionell organisiert, generalstabsmäßig muss man sagen. Es gibt sehr viele Anweisungen, um zu wissen, was man alles zu tun hat und was man darf und was man nicht darf und wie früh man zu kommen hat und wann man wo zu sein hat und so weiter. Aber dieses Mal durfte man zumindest mal sein Handy weiterhin behalten. Ich war auch bei der Uraufführung von Skyfall am selben Ort, Royal Albert Hall in London. Da musste man das Handy abgeben. Das war diesmal nicht der Fall.
Wie hat Ihnen Keine Zeit zu sterben gefallen?
Ich bin gespalten. Mir hat ein Teil ganz gut gefallen, ein Teil hat mir gar nicht gefallen. Ich finde, ohne zu viel zu verraten, der Film ist sehr düster. Also nicht nur psychologisch düster, sondern auch optisch sehr dunkel. Der Film hat meiner Meinung nach Längen, hat außer einer guten Actionsequenz eigentlich nur diese. Und es gibt sehr viel Explosionen, sehr viel Schießereien. Mhm. Und es ist nicht unbedingt in allen Fällen ein Bond-Film. Es ist eher ein Thriller. Und das waren Bond-Filme eigentlich noch nicht. Die waren eher Abenteuerfilme.
Also wenn ich das, was Sie in der letzten Minute uns erzählt haben, zusammenfasse, dann hat Ihnen doch einiges nicht gefallen. Und die wirklich guten Momente, nach denen muss man gucken und die muss man suchen.
Nein, das würde ich nicht so sagen. Da gibt es ja durchaus hervorragende schauspielerische Leistung. Es ist eine große Besetzung. Das hat man gut hingekriegt. Meiner Meinung nach ist der Bösewicht unterrepräsentiert und hat nicht so viel zu tun. Das ist dann wieder ein Malus. Es gibt sehr viel Psychologie. Das ist ein Vorteil. Das ist das, was andere Schauspieler auch gerne gewollt hätten. Das muss man auch sagen. Man hat sich sozusagen mehr auf Craig konzentriert und seine schauspielerischen Fähigkeiten, hat ihm aber auch mehr Möglichkeiten eingeräumt. Das ist früher nicht der Fall. Aber der Mann, ein wichtiger Punkt, der ist Co-Produzent. Das heißt, er hat großen Einfluss auf das, was da passiert. Er hat dafür gesorgt, wer dann unter anderem mit bei ist, wer unter anderem hinter den Kulissen mitschreibt. Also da ist schon viel mehr Craig im Film als nur von Craig zu sehen.
Hat Ihnen dieser Craig in seinem letzten Bond-Film gefallen?
Nein. Spectre fand ich einen misslungenen Film, ehrlich gesagt. Der war zu schlicht, zu einfach, eine einfache Rachegeschichte. Das war ja auch bei Quantum Trost schon der Fall. Also meiner Meinung nach war schon im Rückblick betrachtet, Casino Royale und Skyfall waren die besten Bond-Filme von den fünf.
Und jetzt?
Und jetzt weiß man nicht, wie es weitergeht. Und das ist auch gut.
Ich meine, jetzt hat er Ihnen jetzt gefallen?
Jetzt hat er mir gefallen. Ja, jetzt hat er
mir gefallen. Überzeugender Abgang?
Es war ein überzeugender Abgang. Komischerweise ist es ja so, man hat 5 Jahre, 6 Jahre Zeit gehabt. Man hat 2, 3 Jahre gearbeitet, hat den Regisseur rausgeschmissen, Komponisten rausgeschmissen. Man hat sehr viel Zeit verwendet, um sich mit der Geschichte zu beschäftigen. Und dennoch gibt es eine ganze Reihe von Dingen, wo ich sage, hä? Und da habt ihr keine bessere Idee gehabt? Das kann doch wohl nicht sein. Also das wundert mich manchmal. Man hat so viel Manpower, so viel Geld, steckt so viel da rein. Und dann muss der Mann zum Beispiel im dunklen Wald eine Hütte aufsuchen und die Bösen schiebt er kurz von der Straße. Da hätte ich mir mehr erwartet.
Die Bilanz des Daniel Craig als Bond-Verkörperung, wo würden Sie ihn da ansiedeln?
Also ich denke, dass er auf jeden Fall ein Zeichen gesetzt hat mit seiner Darstellung. Er hat vor allen Dingen auch ein Zeichen gesetzt mit seinem Körper. Das muss man ja deutlich so sagen. Als der Mann mal vorgestellt worden ist in London, hat man ihn ja schon sehr stark kritisiert. Also er kam auf einem Schnellboot, trug eine Rettungsweste, ist ja auch relativ klein, also unter 1,80 und verschwand so ein bisschen neben den beiden Produzenten und dann gab es sozusagen so ein Bild am Strand von den Bahamas, wo er sozusagen muskulös und in einer Badehose dann aus dem Wasser auftauchte, so wie Phönix aus der Asche und da hat man gesagt, oh ja, Mann, der Typ hat ja an sich gearbeitet, der kann ja wirklich Bond spielen, weil das ist ja eigentlich eher so ein Weichei und es gab sehr viel Kritik, gerade speziell von englischen Medien. Also er hat so in diesem Moment hat er sozusagen eine James-Bond-Figur aus sich gemacht, also auch bewusst eine körperlich betonte Figur. Das war in den früheren Filmen nicht so extrem
aber
der Fall.
Aber wie viele Stunts hat dann dieser Daniel Craig tatsächlich in den Filmen selbst gemacht?
Er hat nicht viel gemacht und hat sich häufig verletzt. Also das ist aber auch Sinn und Zweck der Sache, sage ich mal, dass er nicht viel macht, damit ihm nicht so viel passiert. Aber es gibt keinen James-Bond-Film mit Daniel Craig, wo er sich nicht verletzt hat. Es wurden mehrfach auch Dreharbeiten unterbrochen, auch beim jüngsten Film. Dann musste er wieder ins Fitnessstudio, musste es wieder aufarbeiten. Er hat also an der Knieverletzung gehabt, an der Schulterverletzung gehabt, er hat Kratzer abgekriegt. Also 5 Filme, mehr als 5 Verletzungen, um die 7, sagt man.
Ich glaube, er hat ja auch versucht, dieses alte Männerbild des James Bond ein bisschen zu modernisieren. Ist ihm das gelungen?
Er hat auf jeden Fall einen neuen Typ James Bond kreiert. Ich hatte mehrfach die Gelegenheit, ihn auch zu sprechen, und er hat davon gesprochen, dass er sagt, für mich ist das so jemand, der im Krieg gewesen ist, Afghanistan, Irak, der so Leiden durchgemacht hat, der was abgekriegt hat, der sich wieder hochgekämpft hat, der mal so im Dreck war und der sozusagen aufgrund seiner Physis und auch seiner Psyche es geschafft hat, sich das Ganze durchzustellen, zu überwinden. Und an dieser Figur hat er gearbeitet. Und dann gibt's natürlich die Vorlage von Ian Fleming, und da ist ja auch ein Kämpfer da zu sehen, auf der anderen Seite aber auch ein gebrochener Mann, der an seinem Job zweifelt. Und da, diese Elemente sind zum Teil in die Filme mit eingeflossen.
Wenn Sie sagen, Sie haben ihn persönlich gesprochen und persönlich erlebt, ist er sympathisch?
Dann bin ich auch sehr gespalten, sage ich mal ganz deutlich. Also zum Beispiel hatte ich bei einem Gespräch mal, ich habe so eine Filmklappe aus einem der Filme, hatte ich ihm vorgelegt, zum Unterschreiben. Dann hat er so ein bisschen verächtlich geguckt, hat draufgeschrieben und gesagt, sell it well, verkauf's gut. Also ich meine, der Multimillionär, der mir dann noch einen bösen Spruch ans Ohr hängt, irgendwie, dass ich damit Geld machen möchte, obwohl ich eben auch zum Beispiel auch Ausstellungen habe und solche Sachen ausstelle, da habe ich mich schon sehr drüber geärgert. Und man merkt aber auch immer, dass er sehr respektiert ist und sehr distanziert. Er wollte keine Fotos, er wollte keine Hände schütteln und in jedem Satz zu Sean Connery, Roger Moore und den anderen Schauspielern, die ich alle gesprochen habe, war er der unsympathischste von allen in Interviews, das muss man leider so sagen.
Die anderen, die Sie kennengelernt, die Sie gesprochen haben, einen besonders gut, Sean Connery, über den haben Sie ja eigens ein Buch gemacht, und Sie haben 2 Bond-Bücher geschrieben. Das letzte Buch beinhaltet die verschiedensten Bond-Autos, korrekt?
Ganz genau. Es gibt eine Reihe, die heißt Motorlegenden aus dem Motorbuch in Stuttgart. Und da gibt es 2 Bände, die sich mit den Fahrzeugen beschäftigen. In diesem Fall im jüngsten Band, ein Bond ist nicht genug, auch mit den Motorrädern oder eben auch ein Panzer oder auch ein Laster und so weiter. Also den ungewöhnlichen Fahrzeugen der James-Bond-Filme.
Auf die Fahrzeuge der James-Bond-Filme werden wir im Laufe der Sendung noch eingehen. Wir wollten reden über die Bond-Darsteller, die Sie auch persönlich erlebt haben und gekannt haben. Der prominenteste möglicherweise oder sehr wahrscheinlich Sean Connery, dem Sie wie nahe gekommen sind?
Sehr nahe, der hat mich angerufen. Ich hatte die Gelegenheit, ein Buch über ihn zu schreiben und dann eine Neuauflage. Und ich habe ihn dann angesprochen bei der Verleihung des Europäischen Filmpreises an ihn in Berlin. Und es war zu der Zeit gerade der Fall, dass er mit einem Autoren nicht zufrieden war. Er sollte sozusagen seine Autobiografie verfassen mit Hilfe dieses Autoren und merkte, dass er sehr viel ins Private rein musste. Das wollte er nicht so richtig und hat quasi den Vorschuss zurückgegeben und den Job beendet. Und bei der Gelegenheit hatte ich ihm da eben das jüngste Buch in die Hand gedrückt und habe dann freundlich gesagt, lesen Sie doch, schauen Sie doch mal, vielleicht geben Sie mir eine Chance. Und am nächsten Tag hat er bei mir angerufen, das fand ich sehr nett, hat mir auf ein AB gesprochen, ich war leider nicht erreichbar und hatte diese wunderbare dunkle Stimme, Hi, Secret, this is Sean Connery, und meinte dann, ja, sein Deutsch wäre ein bisschen rostig, was ich sehr toll fand, sagt, ja, er hatte ein paar Bilder entdeckt, die er noch nie gesehen hatte, und er wird sich das übersetzen lassen und wieder in Kontakt treten. Aber es ist leider dann nicht mehr dazu gekommen. Okay. Aber das war toll, und ich habe ihn auch anders erlebt bei Gesprächen. Er verneigt sich, er stellt sich vor, er ist exzellent informiert, und wenn er an Filmen arbeitet, er weiß nicht nur seine Rolle, sondern auch die der anderen Partner, und ich kann nur schwärmen über den.
Also dieser Mann war ja in jeder Beziehung ein großer Schauspieler, der Name der Rose, ganz andere Rolle, aber grandios gespielt. Würden Sie so weit gehen zu sagen, Sean Connery war der beste Bond-Darsteller aller Zeiten bisher?
Zumindest? Meiner Meinung schon, aber das hat mit meiner Biografie zu tun, weil ich bin mit dem Mann groß geworden. Ah. Also den ersten Film, den ich gesehen habe, das war Im Geheimdienst der Majestät mit George Lazenby, also nicht mit Sean Connery. Und dann liefen eben die anderen Filme zu der Zeit, 60er, 70er Jahre, die lief ja noch im Kino. Man konnte dann also alle auf der großen Leinwand entdecken, und da hat mir dann schon Sean Connery sehr gut gefallen. Und als dann Roger Moore kam, war es mir zu Anfang Ein bisschen zu albern auch, ehrlich gesagt.
Also zu albern?
Da gab es zu viele alberne Gags, gerade in den 80er Jahren, wo er dann mit so, an so einer Liane sich vorbeischwingt, da im Dschungel und so weiter. Und auch gibt es hier viele so Plattheiten, fand ich, von den Dialogen. Das war nicht so richtig mein James Bond. Zwei Filme mochte ich ganz gerne, aber die anderen waren so, naja.
Ja. Naja. Also dieser Sean Connery lebt nicht mehr, ist, glaube ich, vor einem oder zwei Jahren gestorben, war zum Schluss, glaube ich, auch demenzkrank.
Ja, da gibt es ein paar Geschichten darüber. Michael Caine hat gesagt, das ist nicht der Fall. Aber die Familie hat dann gesagt, er hat bestimmte Schwierigkeiten gehabt, körperlicher Art und Weise, obwohl er ja immer sehr fit war. Ist ja auch sehr sportlich engagiert gewesen, hat ja Golf geliebt zum Beispiel. Ja. Auch Tennis hat er geliebt, ist viel zu Tennisturnieren gegangen und hat dann Andy Murray, den Schotten, dann unterstützt zum Beispiel. Also er war da schon sehr aktiv und er hat sehr viel gelesen, er hat eine unglaublich gute Bibliothek gehabt und auch konnte auch Gedichte rezitieren, so aus dem Stand. Also da hinter dem Mann steckt sehr viel mehr als das, was man vielleicht weiß.
Weil wir eingangs der Sendung über den neuen Bond gesprochen haben, wir haben jetzt auch Mails bekommen von Hörerinnen und Hörern, deren subjektiver Filmeindruck ein ganz anderer war und die den Film deutlich besser fanden als sie.
Gut so. Ja, ich meine, man muss sich darüber auseinandersetzen und es ist ja schön, dass man in Diskussion kommt. Und das gilt ja auch besonders für diesen Film. Er ist eben nicht glatt und rauscht so durch, sondern es bleibt hängen, weil eben viele Sachen passieren, über die wir eben nicht sprechen wollen. Und das ist ja auch gut so, dass man die Spoiler da rauslässt. Und man kann sich über den Film richtig schön aufregen und man kann Positives und Negatives finden. Und das ist eigentlich gut, wenn ein Film so etwas erreicht.
Ein SWR1-Hörer fragt, ob Richard Kiel der beste und schönste Bösewicht aller Bond-Zeiten gewesen ist.
Na, der schönste vielleicht nicht mit dem entstellten Gesicht und Gebiss, sage ich mal so, aber wenn man so Ranglisten liest und das, was man so auch von der Filmgeschichte her weiß, ist, glaube ich, Gerd Fröbe immer noch unerreicht.
Ja.
Es ist häufig sogar vorgekommen, dass man überlegt hat, ob man ihn nochmal wieder besetzt, ob man ihn als Goldfingers Bruder wieder in den Film, einen späteren Film dann einführt. So weit war es also schon. Und immer mal wieder haben auch Leute gesagt, Christopher Walken sagt, ja, ich habe mich an Gerd Fröbe orientiert. Also der ist, glaube ich, sehr weit vorne. Und dann natürlich Richard Kiel, richtig, als Beißer, aber auch zum Beispiel Oddjob, dieser stumme Diener von Fröbe, also Goldfinger, mit der Melone, mit der Stahlkante, der kommt auch immer sehr gut weg bei den Bösewichtern. Es ist nicht einfach, so einen guten Bösewicht zu kreieren.
Ja, warum war Fröbe damals so gut in Goldfinger?
Gute Frage. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass es auf der einen Seite natürlich, in Anführungszeichen, ein Deutscher war, der dem Engländer mal Paroli geboten hat, wieder einmal. Er wurde auch sehr stark kritisiert, weil es gibt ja eine Szene, in der quasi er Leute mit Gas umbringt. Da kommen natürlich schnell historische Momente auf, die man vielleicht nicht so schön fand. Ich glaube, er war sehr zurückhaltend. Er hatte sehr gute Dialoge, das kommt auf jeden Fall auch dazu. Erwarten Sie, wo man sich redet? Nein, Mr. Bond, ich erwarte von Ihnen, dass Sie sterben. Ist natürlich ein klassischer Two-Liner irgendwie. Also da gibt es, glaube ich, mehrere Sachen. Und interessanterweise hatte er diesen kurzen Säbelhaarschnitt irgendwie und war so wuchtig, aber trotzdem sehr präsent. Und das fand ich toll. Auch ich glaube, sie haben sich auch sehr gut verstanden, Connery und Fröbe. Die beide sind ja große Fußballfans und haben viel über Fußball gesprochen.
Okay. Christoph Waltz, der im letzten und jetzt im neuen aktuellen Bond mitspielt. Wie fanden Sie ihn jetzt im neuen Bond?
Er hat nicht so viel zu tun. Es ist ein kurzer Auftritt, der ist auch wesentlich später in einer der späteren Fassungen erst in den Film hineingekommen. Es gibt einen langen Dialog zwischen ihm und Daniel Craig in dem Film. Und er ist, glaube ich, unter Wert in diesem Fall. Auch im letzten Fall. Er hat auch am Ende des letzten Films gesagt, ich habe den Blofeld nicht so richtig gut getroffen. Er war selber nicht mit seiner eigenen schauspielerischen Leistung zufrieden. Das ist irgendwie sehr enthüllend, dass er auch so selbstkritisch ist. Ich glaube, er war unter anderem in den beiden Tarantino-Filmen wesentlich besser. Okay. Und auch als Roy Black fand ich ihn wirklich besser.
Warum hat eigentlich Anthony Hopkins nie in den Bond-Filmen als Bösewicht mitgemacht?
Er hat ein Angebot gehabt gegenüber von Pierce Brosnan in GoldenEye, den Bösewicht zu spielen. Er hat gesagt, meinen idealen, perfekten Bösewicht habe ich gegeben. Das war Dr. Hannibal Lecter in Das Schweigen der Lämmer. Und deswegen, ich werde das nicht machen, da kann ich nur schlechter sein. Und hat die Rolle abgelehnt.
Also eine künstlerisch nachvollziehbare Fall, aber finanziell blöde Entscheidung.
Ja gut, finanziell war es bestimmt auch nicht nötig, dann noch Geld zu verdienen, weil der Mann ist sowieso gut versorgt und hat viele, viele andere tolle Rollen gespielt. Hat aber auch leider auch eine Reihe von schlechten Filmen gedreht. Aber jetzt natürlich gerade seit kurzem den zweiten Oscar mit The Father.
Haben Sie den gesehen?
Ja, großartig. Gut. Großartig. Okay. Sehr zu empfehlen, ja.
Jetzt sind wir endlich angelangt bei den großen Bond-Autos. Welches kommt? An allererster Stelle?
Und Motorrädern natürlich.
Und Motorräder, aber erst die Autos. Welches an erster Stelle, logischerweise?
Also, es war mal ein Zweikampf, aber der andere hat sich durchgesetzt, der Aston Martin DB5, der ja auch im neuen Film wieder präsent ist. Aber natürlich ist der Lotus Esprit unvergessen, der Weiße, der auch nicht nur zu Lande, sondern auch unter Wasser fahren konnte, mehr oder weniger.
Welcher hat mehr PS?
Der Aston Martin hat mehr PS, der ist stärker motorisiert, der Lotus war wesentlich leichter. Aber natürlich ist der Aston Martin auch überholt. Aber es ist eben James Bonds Auto und komisch, dass er immer noch konkurrenzfähig ist, obwohl er das praktisch ist er das nicht mehr.
Welcher ist schöner?
Also das ist, glaube ich, Äpfel und Birnen vergleichen, das geht nicht anders. Ich finde, der Giulio Giugiaro hat ja diesen Lotus Esprit geschaffen und das ist zeitlos schön, dieses Auto, obwohl es jetzt 76, 77 entstanden ist, ist ja immer noch ein Hingucker und der Aston Martin DB5 wird auch weiterhin gemocht. Das waren jetzt im neuen Film Repliken, also kein Originalfahrzeug.
Weiß man eigentlich, wie viel die Firmen zahlen dafür, dass ihre Autos da durch die Bond-Filme fahren?
Da gibt es, eine Zeit lang gab es sowas wie eine sogenannte Cross-Promotion. Das heißt also BMW zum Beispiel hat gesagt, okay, wir stellen Ihnen so und so viele Autos. Dafür werben Sie in dem Film und auf dem Plakat mit unseren PKWs. Und so haben wir auch Werbespots, in denen dann die Autos auftauchen. Da ist also nichts gezahlt worden. Und Aston Martin hat damals auch gesagt, ja, Sie können gerne zwei Autos kaufen.
Echt?
Ja, die haben das auch nicht erkannt. Zu der damaligen Zeit, 64, als Goldfinger kam, hat man nicht gedacht, dass Aston Martin überhaupt sozusagen eine filmische Rolle hat und die dann irgendwie zur Legende wird in gewisser Hinsicht.
Dass aus einem Auto ein Kultauto wird.
Das genau, richtig, genau. Und es war ja auch eine sehr überschaubare Zahl von Autos, sind etwas über 1000 Stück entstanden. Also da kann man sich ja vorstellen, wie selten die inzwischen sind, die echten.
Ja, ansonsten, wenn Sie BMW ansprechen, ist nicht auch mal ein 7er BMW durch einen Bond-Film
gefahren? Ja, es gab einen Film, der heißt Der Morgen stirbt nie, der zum Teil in Hamburg entstanden ist, zum Teil in London, was die Verfolgungsjagd angeht. Und da gibt es einen BMW 750 IL, der extra umgebaut wurde vom Werk. Also er wirkt im Film ja so, als wenn er ferngesteuert wird von der Rückbank aus von Pierce Brosnan damals. Und der Techniker saß also hinter dem Sitz, hinter dem Fahrersitz und hat dann eine extra Steuerung gehabt, extra Monitore gehabt und hat sehr lange geübt, auch bis das so geklappt hat, um diesen Wagen zu steuern, als wenn er von einem Unbekannten gesteuert wird.
Und ausgleichende Gerechtigkeit, auch ein 190er Mercedes ist mal durch einen Bond-Film gefahren, glaube ich.
Es gab einen 220er Mercedes bei Goldfinger. Meistens waren die Mercedes ja die Bösewichter. Und Mercedes hat ja mal so einen richtigen Triumph, sage ich mal, verpennt, muss man deutlich so sagen, weil sie nicht rechtzeitig fertig geworden sind. Also es gibt diesen Film GoldenEye und da wollte die Produktion unbedingt einen schicken kleinen Roadster und da war der SLK gerade zu der Zeit in Erprobung. Aber die hatten Schwierigkeiten, rechtzeitig Vorserienfahrzeuge zur Verfügung zu stellen. Und deswegen kam BMW zum Einsatz mit dem Z3.
Warum hat ein 2CV es in einen Bond-Film gebracht?
Die Idee war sozusagen der Heldin, gespielt von Carole Bouquet in dem Film, in tödlicher Mission auch ein Fahrzeug mitzugeben. Das war natürlich 1981 nicht gerade unbedingt toll, eine Ente. Aber der Mann, der das konzipiert hat, diese Verfolgungsjagd, ist ein Franzose, Rémy Julien. Und der hatte die Idee, auf den kurvigen Straßen von Korfu, wo das entstanden ist, diese Verfolgungsjagd zu inszenieren. Ursprünglich war da mal der Lotus geplant. Dann hat man das umgeworfen, als man dann den Drehort gesehen hat. Und so ist das gekommen. Und das ist ja auch eine wirklich ganz, ganz tolle Verfolgungsjagd geworden in dem Film.
Die Branche ist Corona-bedingt gebeutelt worden in den letzten anderthalb Jahren. Sie persönlich auch?
Ja. Auf jeden Fall. Also es gab große Schwierigkeiten, Interviews zu bekommen, zu führen. Man will auch nicht immer auf Zoom oder was, man will ja auch Leuten gegenüber sitzen, so wie wir das jetzt gerade tun. Filmfestivals sind zum Teil ausgefallen. Ich bin auch nicht mehr gereist seit einigen Jahren zu den großen Filmfestivals. Ich habe das 20, 30 Jahre lang gemacht. Ich war nicht mehr in Venedig, nicht mehr in Cannes bei den Filmfestspielen. Ich war auch nicht im Frühjahr zur Berlinale. Ich war früher auch weiter weg. Ich war in Rio de Janeiro, ich war in Gent, ich war auch in Deutsch und auf kleineren Filmfestivals. Alles sozusagen sozusagen ausgefallen. Und natürlich gehen Aufträge zurück und einige meiner Partner, mit denen ich zu tun hatte, denen ich Interviews verkauft hatte oder Texte oder so, sind nicht mehr da.
Hatten Sie schlaflose Nächte?
Ja. Ja. Hatte ich, eindeutig. Also ich habe auch eine Zeit lang Stütze gekriegt, muss ich deutlich so sagen. Ich habe davon profitiert, dass man mir was gegeben hat, wenn auch eben nicht die volle Summe. Und Bücher zu verkaufen und auch Verlage zu überzeugen, zu sagen, ja, noch ein Filmbuch, weil das ist ja auch ein schwieriger Markt. Irgendwie, da gibt es nicht viele, die sich in diesem Terrain da noch bewegen. Da muss man schon durch viele, viele Türen laufen, um dann hoffentlich auf den richtigen Personen zu treffen, also die dann sagt, wir machen das. Also zum Beispiel habe ich für einen anderen Verlag, Lappmann Verlag, ein Buch über Tatort geschrieben. Aha. Das passte gerade, weil es eben 50 Jahre Tatort war. Und jetzt ist auch ein neues Buch entstanden, ein Quantum Humor mit so Bond-Anekdoten. Aber da gab es auch große Diskussionen, machen wir das, macht das Sinn und wie funktioniert das, weil es eben ein Haus ist, was sich viel mit Cartoons und Zeichnern beschäftigt. Und einige der Cartoons und Zeichner haben natürlich auch Probleme, ihre Arbeiten und zu bringen. Ja. Und das ist kein einfaches Feld. Also man kämpft eigentlich jeden Tag, aber ich bin Freiberufler, selbstständig. Mhm. Und das seit 40 Jahren plus. Ich weiß, worauf ich mich eingelassen habe. Und es waren ganz viele Höhen und ganz viele Tiefen auch dabei.
Wobei, wenn wir in die Zukunft gucken, also man kann, glaube ich, doch mit einem gewissen Optimismus davon ausgehen, dass die alten Zustände dann doch wieder irgendwann kommen? Oder sind Sie skeptisch?
Also einige der Medien, für die ich gearbeitet habe, sind nicht mehr da, die werden nicht mehr wiederbelebt werden. Das ist einfach so deutlich. Glücklicherweise gibt es noch eine ganze Reihe von Hörfunksendern, die sagen, da habe ich Interesse dran. Mhm. Und da hat sich ja auch ein großer Wandel vollzogen. Sie haben das selber bestimmt auch erlebt, dass es eben mehr Programm, mehr Wort gab, weniger Wort gab, dass es dann noch Stücke lag, nur noch 1,30 und nicht mehr 4 Minuten, dass irgendwie Redaktionen gekürzt wurden und so weiter und weiter. Da ist ja ganz viel passiert in dieser Umbruchphase. Und da wird ja auch ganz viel gespart. Häufig gibt es ja auch keine Specials mehr, keine Sondersendungen, Abendprogramme, die irgendwie handgemacht sind, sondern nur noch computergemacht. Also da muss man sich irgendwie mit arrangieren. Ja. Und glücklicherweise bin ich so alt, dass ich denke, okay, die fetten Jahre habe ich gut erlebt und mitgemacht, aber es wird nicht fetter werden.
Was die Filmproduzenten angeht, die sind ja auch durch tiefe Täler gegangen. Glauben Sie, dass diese Branche sich in Summe erholen wird von dem, was passiert ist?
Also es wird nicht mehr so sein wie vorher. Manchmal ist es vielleicht ganz gut, so eine Art von Bereinigung, weil wir hatten ja Wochenenden, also Donnerstage, da kamen 15, 16, 17 Filme in die Kinos. Die mussten nicht alle in die Kinos, muss man deutlich so sagen. Da hätte man schon mal ein bisschen überlegen können. Jetzt ist es so, dass ja ganz viel neue Ware kommt und die alle sozusagen auf die Kinozuschauer einstürmt. Ja. Und das ist ganz gut. Das heißt, die haben jetzt eine Riesenauswahl, um neue Filme zu gucken. Das ist toll. Aber sie haben auch nicht mehr das Budget zu sagen, den Film können wir ordentlich bekannt machen und ordentlich promoten, weil da eben auch Medien weggefallen sind. Das ist auch eine schwierige Situation. Es ist auch schwierig für Filmfestivals, weil sie eben nicht mehr den großen Bahnhof machen können. Und zum Beispiel bei den Bond-Filmen, um darauf zurückzukommen, es gab die Premiere in London, aber die Herrschaften sind nicht mehr gereist. Die waren nicht in Paris oder in Berlin oder wo sie auch sonst immer sind, in Rom, um den Film zu promoten. Das ist auch vorbei.
Ich weiß gar nicht, haben Sie jemals bilanziert, wie viele Filme in Ihrem Leben Sie geguckt haben?
Also
größenordnungsmäßig?
Nein, habe ich nicht. Aber es gab Filmfestivals, da war so nach 5 Filmen pro Tag habe ich dann wirklich die Segel gestrichen, weil man natürlich Schwierigkeiten hat, irgendwie erstmal mal wieder ins Helle. Ja. Und dann natürlich schnell Notizen machen, damit man Sachen nicht vergisst und dann halt wieder rein. Aber das war so ein Overkill. Ja. Das mache ich inzwischen nicht mehr. Also 1 oder 2 am Tag, okay, auf dem Festival kommt auch mal 3, kommt auch mal vor. Oder man geht dann auch, ich bin auch konsequent und sage, okay, über den Film mache ich nichts, ich gehe da raus, weil er mich nach einer halben Stunde nicht überzeugt hat, dann bin ich da weg.
Und wie viel von dem Film können Sie abspeichern, dauerhaft?
Ich bin da sehr gut. Ich habe ein sehr gutes Kurz- und Langzeitgedächtnis. Also ich kann da durchaus eine ganze Reihe von Filmen, die ich auch zu Anfang meiner Karriere so gesehen habe, habe ich immer noch sehr präsent. Und manche gucke ich auch noch mal neu oder immer und immer wieder.
Es gibt ja auch Leute mit einem fotografischen Gedächtnis. Die kann man fragen, sag mal, das Parfüm von Süßkind, erzähl mal die Handlung. Und dann
Tom Tykwers Film, ja. Ja, habe ich Sachen drauf, kein Problem. Echt? Genau, Ben Whishaw in der Hauptrolle und Caroline Herford und so. Ja, klar, habe ich schon drauf. Ja, ja.
Haben Sie einen Lieblingsfilm?
Ja, die Liste ist länger, ehrlich gesagt. Da gibt es so Klassiker wie Manche mögen es heiß oder Es waren mal in Amerika oder Lawrence von Arabien, spielen wir das Lied vom Tod. Ich glaube, ich würde es eher nach Genres einteilen, sagen, im Bereich Western der und im Bereich was auch immer.
Spiel mir das Lied vom Tod, Charles Bronson Henry Fonda, ja, plus Claudia Cardinale.
Und Jason Robards als Cheyenne, nicht zu vergessen.
Und ein Intro, das nach heutigen Maßstäben unfassbar lange dauert.
Ja, aber dennoch irgendwie gerechtfertigt ist und sehr, sehr viel über die, sag ich mal, die Erzählweise von Sergio Leone berichtet und erzählt. Unschlagbar, weiterhin einfach. Auf der großen Leinwand natürlich am besten.
Ist das ein Film, wo man auch bilanzieren muss, selten hat eine Musik besser zu einer Handlung und zu einem Film gepasst?
Ja, das ist perfekt. Also Ennio Morricones Soundtrack dazu. Hans Zimmer, der Komponist jetzt von No Time to Die, ist ja auch ein großer Morricone-Fan, sagt, das ist sein Gott und an den, der ist unerreicht, an den kommt weiter keiner ran. Und da gibt es natürlich irgendwie auch ganz, ganz viele andere Komponisten, die sagen, ja, an denen habe ich mich orientiert. Oder er hat ja auch etwas Besonderes geschaffen, nämlich nach dem Motto, ich gebe jeder Hauptfigur ein Thema und so wie ich das Thema höre, weiß ich, dass dann in kurzer Zeit die Hauptfigur oder die Figur auch erscheint. Ja. Das war ja auch ein neu für die damalige Zeit.
Ist Spiel mir das Lied vom Tod deshalb ein Klassiker, weil er ein Stück weit zeitlos ist?
Ja, der ist garantiert zeitlos. Da gibt es ganz, ganz viele Filme, aber auch die Zeit überdauert haben. Aha. Egal, ob sie jetzt, sagen wir mal, in einer Zeit wie damals, also Eroberung des Westens mit Eisenbahnbau spielen oder ob sie in den 60er Jahren spielen oder in den 50er Jahren, die funktionieren dann immer noch. Und es ist egal, ob man dann andere Klamotten trägt oder andere Autos durch die Gegend fuhren. Es ist einfach so, Die Figuren funktionieren und das ist ein wichtiger Punkt.
Also es gibt einen anderen Film, der fast zeitgleich entstanden ist, Ende der 60er Jahre, Easy Rider. Und ich persönlich finde, wenn ich den heute sehe, hat der was Ältliches im Gegensatz zu Spiel mir das Lied vom Tod.
Gut, aber Sie werden, wenn Sie das Wort nur hören, werden Sie sofort Dennis Hopper, Peter Fonda auf dem Motorrad,
Jack
auf den
Nicholson.
Beiden, Jack Nicholson hinten drauf, der immer nick macht irgendwie. Ja. Ne? Und Sie werden natürlich Born to be Wild im Ohr haben und so. Und Sie werden vielleicht, hoffentlich vielleicht, sage ich mal, auch dieses brutale Ende irgendwie vor Augen haben. Also ich meine, das ist doch toll, dass ein Film über 50 Jahre danach noch so Bilder im Kopf erzeugt, so wie 2001 Odyssee im Weltraum oder was auch immer. Ne?
Sie haben vor ein paar Jahren nochmal Bernardo Bertolucci interviewt. Großer italienischer Regisseur, ist vor 2 Jahren, glaube ich, gestorben.
Ja.
Was war das für einer?
Ein ehrlich gesagt ein bisschen frustrierter Mensch, leider in seinen letzten Lebensjahren, weil er hatte ja eine schwere Operation am Rücken, die ein bisschen schief gegangen ist und deswegen war er an den Rollstuhl gefesselt.
Okay.
Und das Filmfest in Venedig hat der Regisseure gebeten, doch etwas sozusagen Biografisches zu zeigen und etwas zu drehen, was Regisseure eben am besten können. Und er hat einen sehr ironischen Film gedreht nach dem Motto, ich sitze im Rollstuhl, wie kann ich mich überhaupt in der Stadt Rom bewegen? Und dann sah man diese ganzen Hindernisse und Hürden, mit denen er zu kämpfen hatte. Das war sehr, sehr gut dargestellt. Und das ist schön, dass die Leute dann auch so selbstreflektiv sind und eben ihre Situation ja mal der Öffentlichkeit vorführen.
Der letzte Tango in Paris, einer der großen Bertolucci-Filme, der Jahre später in die Schlagzeilen gekommen ist, dann nochmal, weil plötzlich im Zusammenhang MeToo die berühmte Butter-Szene nochmal thematisiert wurde, inklusive dem, was dann auch Maria Schrader kundgetan hat, dass es eigentlich eine Form von Vergewaltigung war, die da im Film passiert ist.
Ja, es ist nicht so richtig klar geworden, inwiefern war bei bestimmten Szenen die Kamera noch dabei und was hat Bertolucci von den Herrschaften verlangt?
Marlon
Brando und Maria Schrader, aber das ist
Schneider.
Maria Schneider, das ist in vielen anderen Dingen auch mal der Fall gewesen. Auch Oliver Stone soll seine Darsteller ja quasi bis zum Rande der Erschöpfung gebracht haben. Auch James Cameron, als es dann bei Abyss ins Wasser ging und nochmal ins Wasser und nochmal ins Wasser oder auch bei Titanic. Ja. Also da, ich glaube, das sind auch Besessene, die da zum Teil hinter der Kamera arbeiten und die einfach nur das perfekte Bild oder die tolle Szene, die tolle Sequenz vor Augen haben und sich dann über bestimmte Konsequenzen dann einfach auch keine Gedanken mehr machen.
Ja, wobei MeToo möglicherweise schon dazu geführt hat, national wie international gilt dann auch für Hollywood, dass Filme heute anders gedreht werden, oder?
Ja, es gibt ja inzwischen auch Berater, die sich speziell auf die Liebesszenen konzentrieren und den Leuten sagen, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt und das geht und das geht nicht. Ich weiß von Maria Furtwängler, um jetzt mal in Deutschland zu bleiben, die gesagt hat, es gibt eine genaue Choreografie vorab bei einer Liebesszene. Es soll ja trotzdem wie eine Liebesszene wirken, aber es wird vorher festgelegt, wer darf wen, wo, an welcher Stelle anfassen. Also da hat sich schon sehr sehr viel getan.
Okay.
Ob es dann immer dem Film dient, wer weiß, aber man achtet darauf und das ist ja auch gut so.
Ihr nächster Film, den Sie sich angucken werden, wissen Sie es schon?
Vermutlich ist es eine Phasehase, eine deutsche Komödie, die jetzt in dieser Woche in die Kinos kommt. Weil ich
Der Titel klingt aber nicht so vielversprechend.
Aber es klingt sehr witzig allein. Okay. Ich finde es so originell mit Christoph Maria Herbst und Christiane Paul. Und dann werde ich mir eine ganze Reihe von Klassikern noch angucken, weil ich Hörfunkbeiträge mache. Also zum Beispiel gucke ich gerade Zurück in die Zukunft nochmal. Ich gucke auch Ein Pyjama für zwei nochmal, so einen älteren Film mit Doris Day und Rock Hudson, also da gibt es ein großes Spektrum und ich habe zwei Bücher in Vorbereitung, an denen ich sitze und da lese ich mich ein und mache meine Recherchen und bereite mich vor für den Lappmann Verlag und auch für den Motorbuch Verlag. Und es gibt Neuauflagen von den bisherigen Büchern, so wie es aussieht.
Wir haben mit James Bond angefangen, wir hören mit James Bond auf. Wer wird der nächste Bond?
Es wird keiner sein, den wir alle auf dem Schirm haben. Es wird keiner sein, der über 40 ist. Es wird ein jüngerer Mann sein. Er wird weiß sein. Er wird aus dem British Commonwealth kommen. Er wird, sag ich mal so, zwischen Mitte bis Ende 30 sein. Er muss mindestens für drei Filme unterschreiben.
Okay.
Und ich glaube, wir kennen ihn alle noch nicht. Er wird ein bisschen Theater und ein bisschen Filmerfahrung haben.
Aber nachdem Sie jetzt schon so viel wissen, wissen Sie auch, wann diese Entscheidung bekannt gegeben wird?
Also ab 22 will Frau Broccoli und Herr Wilson, die beiden Co-Produzenten, danach suchen, wer vielleicht in Betracht kommt. Ich denke mal so Mitte, Ende 22 werden wir mehr wissen und vielleicht 25 oder so den nächsten James-Bond-Film haben.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Danke, Herr Heim. Danke für die Einladung.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute,